Damen und Herren, Ihr Flug CM111, Saftschubsen und Autopiloten, ist nun zum Einsteigen bereit. Ladies and Gentlemen, your flight CM111, Juice Pushers and Autopilots, is now ready for boarding.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Saftschubsen und Autopiloten. Heute mir gegenüber nicht meine wundervolle, blonde, blauäugige, All-Around-the-World-First-Class-Stuartöse, die ist heute leider verhindert, aber dafür habe ich natürlich einen absolut adäquaten Ersatz gefunden und nicht mein Co-Pilot heute sozusagen, sondern tatsächlich mein Captain. Einige von euch kennen ihn bestimmt von Instagram oder anderen Podcasts. Unser Klaus, bekannt auf Instagram auch als Quax747. Herzlich willkommen!
Hi, hallo Mike, grüß dich.
Ja, heute, wie schon gesagt, Charlie ist leider verhindert, also können wir heute mal, wie soll ich sagen, eine kleine Männerrunde machen, ein neues Format.
Genau,
ist ja,
einmal unter Männern.
Genau, ich wurde ja auch schon zweimal ersetzt, als ich nicht konnte, von daher machen wir heute mal zu zweit eine neue Episode This is your Captain Speaking. Und ja, du bist heute in Kiew, ne? Aus dem Hotelzimmer.
Genau, ich bin gerade in Kiew, direkt im Hotelzimmer, sitze hier und sitze hier also quasi virtuell gegenüber.
Sehr, sehr cool. Hast du heute dann Layover gehabt? Warst du noch unterwegs mit den Kollegen?
Ja, genau. Das war wieder ganz cool. Ich habe eigentlich so eine Free-Walking-Tour machen wollen. Das hatte ich das letzte Mal hier in Kiew schon gemacht, aber die kam dann nicht zustande und dann bin ich eigentlich mit den Kollegen die Tour, die ich das letzte Mal gemacht habe, nochmal abgelaufen und habe mich auch an die meisten Dinge, die da der Guide uns erzählt hat, auch wieder erinnert. Also das war echt cool.
Ja, sehr, sehr cool. Was würdest du Leuten empfehlen, wenn sie nach Kiew gehen?
Ja, also ist auf jeden Fall ja spannend. Ja, das ist ja eine spannende Stadt, die auf jeden Fall zu entdecken. Also diese Free Walking Tour ist schon mal super, weil du hast in der Regel Studenten, die dir die Städte so zeigen. Sie zeigen dir eben auch sehr interessante Orte oder Orte, die du sonst alleine nicht finden würdest. Sie erzählen dir jetzt nicht unbedingt, wie alt die Kirche XYZ ist. Und deswegen ist es schon mal ganz cool. Und am Ende gibst du ihnen halt ein paar Euro als Trinkgeld. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache, diese Stadt eben so zu entdecken. Und ja, das haben wir jetzt quasi, habe ich es nochmal gemacht, also diese Tour ohne den Guide. Und das war wirklich spannend. Du kannst ja hier in Kiew so unheimlich viele Sachen entdecken, weil es ja auch unheimlich viel in der Veränderung ist. Also beginnt am Maidan, wenn du da die Geschichte dir anschaust der letzten Jahre, wo du halt dann diese Revolution war, dann hast du da zum Beispiel so ein Hidden Café, wo du halt nur reinkommst, wenn du die Losung dieser Revolution sagst. Eigentlich auch nur auf Russisch, ja. Und die musst du dann erstmal dir merken können und dann sagen, so ist halt so ein bisschen, ja, sie würden dich wahrscheinlich auch so reinlassen, aber halt so Sachen, nicht? Oder du fährst mal mit der tiefsten Metrostation der Welt oder mit der U-Bahn dort, ne? Die ist über 100 Meter unter der Erde. Und das sind halt so Rolltreppen, wo du das Ende nicht siehst, ne? Und das ist dann manchmal ist dann so sogar so, wenn du so eine lange Rolltreppe fährst in so einem quasi so einem Tunnel, dann weißt du irgendwann gar nicht mehr so genau, fahre ich jetzt eigentlich runter oder fahre ich jetzt so waagerecht oder geht's rauf oder so. Das ist echt strange, ja. Und das ist halt cool, ja. Oder du guckst dir halt so eine alte Kirche an oder du gehst auf den Markt, wo dann irgendwelche Sachen angeboten werden. Irgendwelche alte russische Armeezeug kannst du da kaufen oder Sowjetarmeezeug. Irgendwelche Orden, ach, das ist halt das Übliche, ne? Was man sich da so vorstellt. Und also die Mischung, dann siehst du eine Stadt, die alte Gebäude hat, die wieder restauriert wurden, dann siehst du sowjetisch geprägte Gebäude. Ja, und also das ist halt spannend. Also das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass du so viele verschiedene Orte besuchen kannst, zwar immer nur kurz, aber du kannst immer so Eindrücke gewinnen und bist dann irgendwann wieder da und kannst das so vertiefen. Das ist halt das Schöne an dem Beruf, dass man da wirklich auch in Orte kommen, wo man vielleicht von alleine gar nicht hingefahren wäre.
Ja, das finde ich auch. Ich finde halt auch vor allem, bei mir ist es zumindest meistens so, wenn ich im Layover bin, dann mache ich auch, wenn ich das erste Mal da bin, auch diese klassischen Touri-Geschichten, also diese klassischen Sightseeing-Spots und so, was man halt so kennt, was man im Internet auch direkt findet. Und dann, wenn ich das zweite Mal da bin oder wenn es mir so gut gefallen hat, dass ich da vielleicht auch sogar einen Urlaub machen will, dann bin ich da irgendwie ein bisschen freier, habe nicht mehr so einen Druck und spaziere auch einfach mal planlos durch die Stadt und schaue, was mich erwartet oder mache mehr so versteckte Sachen. Ja. Das finde ich da auch so unfassbar cool. Aber mein Tipp an alle Leute, die irgendwo hingehen, das ist noch wegen meiner letzten Erfahrung. Ich habe nämlich Urlaub gemacht vor ein paar Wochen mit meiner Freundin und wir sind an die Südküste von Frankreich und dann sind wir nach Marseille gegangen und ich dachte halt, Marseille wäre so wie Nizza und Saint-Tropez und so weiter, so von der Stadt und vom, wie es so ist, weil ich war vorher noch nie in Marseille, auch nicht als Crew und wir sind auch einfach spontan los und haben gedacht, ach, wir gucken einfach, was uns erwartet, haben uns irgend so ein Airbnb gebucht. Und an der Stelle sei mal allen Zuhörern gesagt, informiert euch vielleicht doch ein bisschen über die Städte, bevor ihr da hingeht, weil wir waren dann so ein bisschen geschockt. Wir sind abends angekommen und haben erstmal unheimlich viele Ghettos gesehen, bevor wir reingefahren sind, weil wir sind mit dem Auto gefahren. Und dann hatten wir Glück, weil unser Airbnb sehr nah am Hafen war und sehr nah am Zentrum. Weil als wir dann da ankamen und echt ganz viele Ghettos gesehen haben und auch ganz viele Leute, die uns irgendwie komisch vorkamen, haben wir irgendwie gemerkt, nach einer kurzen Google-Recherche, dass Marseille wohl die kriminellste oder zweitkriminellste Stadt in Frankreich wäre und generell auch auf einem ähnlichen Niveau wie, was war das in Brasilien?
Sao Paulo.
Sao Paulo. Und wir hatten einen Haufen Zeug. Ich habe dann meine Freundin im Auto gelassen und habe unser alles, was im Auto war, irgendwie hoch in die Wohnung geschleppt. Und sie hatte auch gemeint, ja, ausländische Autos sind ganz besonders wohl beliebt, aufgeknackt zu werden und so. Und dann habe ich mir irgendein sicheres Parkhaus gesucht und für die 3-4 Tage, die wir da waren, irgendwie 200 € Parkkosten gezahlt. Also, jetzt im Nachhinein, wir haben uns jetzt nicht unsicher gefühlt, ist glaube ich wie in jeder Stadt, nachts sollte man irgendwie aufpassen, in welchen Gassen man jetzt unterwegs ist, aber jetzt tagsüber und so hatten wir uns da total sicher gefühlt, war auch eine schöne Stadt da, wo wir waren, auch drumrum vor allem die Orte am Meer und die ganzen Küstengebiete, wunderschön, aber ja, war aufregend auf jeden Fall.
Definitiv, definitiv. Vor allen Dingen, wenn man eben noch nie da war, dann kann einen das schon überraschen. Ne? Ich meine, letztendlich, jede Stadt hat irgendwo so gefährliche Seiten, also die eventuell da sein können. Das ist ja in jeder Großstadt eben so. Ne? Manchmal nimmt man es eher wahr, manchmal nimmt man es dann weniger wahr. Aber klar, wenn du mit dem Auto reinfährst, dann fährst du vielleicht eben auch durch Vororte, die dann eben schon durchaus ein bisschen krass aussehen. Ne? Das kann schon sein.
Ja, wir hatten halt vor allem gelesen, dass das ähnlich wie in Rio zum Beispiel, Rio de Janeiro ist, dass da auch Viertel gibt, wo die Polizei im Prinzip gar nicht reingeht und dass da Leute ihre eigenen Kalaschnikows haben und so weiter. Und da waren wir, wenn du das halt erstmal liest, du kommst da gerade an, dann bist du schon auf einmal verunsichert. Ne?
Ja, korrekt.
Also ich das weiß nicht, stimmt. Ob du das nachempfinden kannst, was das für ein Gefühl war. Wir kamen da 22 Uhr an, wollten noch was essen oder 21 Uhr, wollten noch was essen gehen. Was das für ein Gefühl ist, wenn du dann durch diese Stadt läufst, ne? Und auf einmal guckst du ganz aufmerksam in jede Ecke.
Auf jeden Fall, ja. Ich war ja auch schon ein paar Mal in Marseille und ich kann das genauer nachvollziehen, so dieses Gefühl, wenn man sich dann in der Innenstadt oder am Hafen aufhält, dann ist das alles völlig in Ordnung. Oder auch vom Gefühl her war das jetzt für mich alles völlig in Ordnung. Aber diese Art von Gefühl kann ich auch nachvollziehen. Und wenn man eben Städte wie Sao Paulo, Rio oder Buenos Aires nimmt, da gibt es eben Gegenden, wo man im Dunkeln wirklich nicht besser nicht sein sollte. Ja, also es ist einfach statistisch gesehen halt schon passieren kann, dass es da gefährlich wird. Ne?
Ich hatte auch schon einige Kollegen, ich weiß nicht, ob du das kennst von deiner Crew, aber das ist auch tatsächlich Leuten in meiner eigenen Crew dann schon passiert, dass sie ganz normal abends da noch an der Strandpromenade oder so entlang gelaufen sind, hatten vielleicht auch schon den ein oder anderen Cocktail oder ein Weinchen dabei und dann sind da auf einmal ein paar komische Typen mit einem Messer oder mit einer Pistole oder so und dann ist mal deine Uhr, dein Handy, alles, was da gerade halt so dabei ist, wird dir dann halt abgenommen und dann verziehen die sich wieder. Ja? Aber hatte ich auch schon den einen oder anderen Kollegen, dem das passiert ist, der da im Nachtleben mal unterwegs war.
Ja, also mir selber ist noch nicht passiert, aber Kollegen genau. Oder also was ich halt erlebt habe, ist in so Cafés da in Buenos Aires, wo dann am Nachbartisch die Handtasche geklaut wurde oder so von einem, weißt du, von so einem Fahrrad oder von einem Motorroller und also so Sachen, ne? Naja, man muss dann vielleicht eben auch aufpassen, dass man keine Wertgegenstände mitnimmt, also kein Gucci-Täschchen oder keine teure Uhr und vielleicht auch kein teures Telefon. Das ist einfach nur, weil es dann ja einfach den anderen nicht quasi reizt, ne? Selbst, was ich war jetzt in Neapel, ne? Selbst in so einer Stadt wie Neapel hast du Gegenden, wo es vielleicht auch nicht so ungefährlich ist, irgendwo sich zu bewegen. Aber das kann dir vielleicht auch in deutschen Großstädten passieren, ne? Je nachdem, in welcher Gegend du bist, zu welcher Uhrzeit, gibt es da sicherlich auch Gegenden, wo du sagst, okay, wenn du da denn vielleicht mit irgendwelchen nach außen getragenen wertvollen Dingen rumläufst, ist es auch nicht so eine gute Idee, ne?
Ja, vielleicht ein kleiner Geheimtipp für Crews, ne, wenn man in so Städte wie Sao Paulo fliegt, vielleicht irgendwie so ein altes Nokia-Klapp-Handy, Zweithandy kaufen,
Zum Beispiel, ja, genau.
das dann nicht schlimm
Was
ist, wenn
auch
es weg ist, ne?
als also teure Armbanduhren würde ich weglassen, teuren Schmuck würde ich weglassen. Das ist für Männer jetzt nicht so schwierig. Aber was auch eine Idee ist, die ich ganz gut finde, ist, dass man immer ein bisschen Bargeld dabei hat an verschiedenen Orten, nicht Orten, sondern an verschiedenen Stellen des Körpers, so ein bisschen Bargeld. Falls einen jemand überfällt, dass man dem dann das gibt und man aber noch ein bisschen Bargeld irgendwo hat, was man zur Not dann noch benutzen kann, um ein Taxi zu holen oder was auch immer. Das ist auch nochmal so eine Möglichkeit, dass man da dann vielleicht rauskommt. Und wichtig ist, wenn man überfallen wird, bitte nicht den Helden spielen, sondern bitte das ruhig geben, ja. Weil das ist ja, wenn man eben keine Wertgegenstände mitnimmt, kann es nur Geld sein und das ist in jedem Fall zu ersetzen. Und wenn er jetzt aber mit so einem Messer, kann man eben auch ziemlich blöde Verletzungen davon tragen. Das muss ja nicht sein.
Ja, ich hab eine Zeit lang Krav Maga tatsächlich gemacht und da wurden ja auch all mögliche Entwaffnungstechniken und so probiert und tatsächlich ist es einfacher, irgendwie eine Pistole zu entwaffnen oder so als ein
Ja.
Messer. Also bei einem Messer ist das Beste echt einfach, wenn man die Möglichkeit hat, wegzurennen
Abhauen.
oder halt
Ja,
einfach, wenn er
exakt.
was will, einfach übergeben und dann soll er sich verziehen oder sie, ne? Und fertig,
Ist
weil wir haben
vielleicht
das
auch.
da noch wirklich probiert und mit so einem Gummimesser halt, ne? Und
Ja.
jemand, der mit dem Messer rumpft, du kommst da nicht ohne Verletzung raus. Das ist unmöglich.
Passt vielleicht zum Thema. Wir waren heute durch die Stadt ja gelaufen und dann waren wir vor so einem Museum oder so, irgendwie da spielte jemand so auf so einem Dudelsack. Und da war so ein Typ davor am Tanzen und du wusstest ihn nicht so genau, gehört er dazu oder was macht er da eigentlich oder hat er nur irgendwelche seltsamen Substanzen eingenommen oder so? Und dann fing der an so und auf einmal macht er so ausfallende Tanzschritte und zog dabei ein Messer.
Okay.
Und das war dann schon wieder seltsam. Also wir waren weit entfernt, ne? Und dann haben wir dann mal die Situation, also es war so ein kleiner Platz, wo denn da ein paar Leute waren, ne? Dann sind wir gegangen, aber wir haben den später noch ein, zwei Mal beobachtet und das war also auch, ja, sowas kann dir halt schon irgendwo immer passieren, muss man vorsichtig sein und genau was du sagst, ne? Also wenn Leute ein Messer haben oder so, ist immer das Beste, dass man da denn, also wenn jemand angegriffen werden sollte, sollte man auf jeden Fall fliehen, weil eine Konfrontation mit dem Messer, das ist gefährlich.
Da kannst du echt nur verlieren. Mensch, aber ziemlich deepes, ernstes Thema zum Einstieg der Folge. Aber wir können als
Ja.
Fazit, glaube ich, ziehen: Habt nicht zu viel Angst, seid trotzdem noch offen und habt Spaß in Städte. Habt halt ein offenes Auge, um zu welcher Uhrzeit ihr euch wo rumtreibt. Was war noch ein Trick? Nokia-Klapp-Handy, Billig-Handy an besonders armen Städten. Und bisschen ein Fuffi in die Socke, ein Fuffi in die Unterhose und ein ins
Genau.
Portemonnaie.
Genau.
Dann wird man nie komplett ausgeraubt. Ja.
Richtig. Ganz genau.
Ja, hast du noch etwas Spannendes aus guten alten Zeiten, was dir noch eingefallen ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt ja gerade in Kiew, das ist ja Ukraine, aber eben auch schon nah an Russland dran oder sehr viele Dinge erinnern an Russland. Und da sind mir doch viele Dinge oder einige Dinge eingefallen, aus meinen ersten Jahren der Fliegerei, wie das so in Russland abgelaufen ist.
Ja, das war ja dann auch ziemlich zeitnah nach der Wende, oder? Also du bist ja, glaube
Ja,
ich,
genau. Also,
Anfang der 90er hast du angefangen, oder?
richtig, genau. Da bin ich dann das erste Mal auch so nach Russland geflogen und abgesehen davon, dass es dann alles noch Raucherflüge waren, dann nach Russland, damals war das eben auch immer spannend. Also Piloten oder aus der Sicht eines Piloten war es insofern spannend, weil früher in der Sowjetunion und auch später in Russland, das hat sich erst vor einigen Jahren geändert, war der Meteorologe quasi für das Wetter verantwortlich. Also er war jetzt nicht der liebe Gott, aber er war für die Wettervorhersage persönlich verantwortbar zu machen. Das heißt, der hat immer das Wetter sehr pessimistisch in der Vorhersage dargestellt, weil wenn das schlechter eingetreten wäre, als er gesagt hat, dann hätte er dafür, keine Ahnung, bestraft werden können oder was auch immer. Und dann war das eben üblicherweise so, wenn du nach Russland geflogen bist, also nach Moskau zum Beispiel, hast du im aktuellen Wetter ganz normales Wetter gehabt, kaum Wolken und war alles ruhig. Und in der Wettervorhersage hast du immer Nebel gehabt, du hast immer heftigen Schneefall und Gewitter gehabt. Das war im Winter so eine Kombination. Die kann eigentlich jetzt so zusammen, wenn man sich so ein bisschen mit Meteorologie auskennt, eigentlich gar nicht stattfinden, ja. Aber so war das halt da. Und wenn man dann so ich war damals mal in Hamburg stationiert und das war so eine typische Tagestour, war Hamburg, Tegel, Sheremetyevo, also Moskau, Sheremetyevo und wieder zurück. Und wenn man da also von Tegel nach Sheremetyevo geflogen ist, dann war das halt ein Problem, weil du musstest dann immer gucken, also wie ist die Großwetterlage, weil auf diesen Wetterbericht dieses Meteorologen, da konntest du ja nicht viel bauen, weil das war ja immer so pessimistisch, da hättest du eigentlich sagen müssen, ja, da können wir gar nicht hinfliegen, ne? Und da hast du halt, und das eine Mal war es tatsächlich so, da ist dann wirklich so eingetreten. Also wir haben dann immer ein bisschen extra Sprit dabei gehabt und haben versucht, das abzuschätzen. Und da war es wirklich so, da war es, bis kurz vor Moskau war super Wetter und in Moskau war dann wirklich dichtestes Schneetreiben. Und wirklich grausliches Wetter. Und auch interessant war, damals hatten die Flieger noch kein GPS. Und man musste dann quasi mit so Radionavigation dort sich hin navigieren. Also Flugzeuge haben ja vielleicht zur Erklärung so ein eigenes Navigationssystem. Im Prinzip so Kreisel, die da sehr stabil sind und das Flugzeug anhand der Bewegung merkt, wann es sich wo in welche Richtung bewegt und ergo, wann es wo ist. Und diese Kreiselsysteme müssen nur hin und wieder abgedatet werden, weil sie ansonsten irgendwo ein bisschen ungenau werden über längere Zeit. Und das macht man über so Bodenstationen. Da misst man halt so die Entfernung zu diesen Bodenstationen. Und da kann man wieder die Position ein bisschen updaten und damit kann man eigentlich ganz gut navigieren. Und vor allen Dingen ist man halt unabhängig eben nur durch diese hin und wieder diese Updates. Das ging aber damals nach Moskau gar nicht so gut, weil von diesen Bodenstationen gab es nur sehr wenige, die zu empfangen waren. Also musste man auch gucken, ob man wirklich auch in Moskau rauskommt oder ob man da vielleicht so eine Map-Shift hatte, ne?
Ja.
Und wie gesagt, dann dieses Wetter. Und lustig war immer, wenn man da gelandet ist, bei diesem grausigen Wetter, dieser Flughafen, es war dann auch alles so grau und grau im Winter. Und der Kollege, der sich unten eingestöpselt hat, der Mechaniker, wenn man angekommen ist, das Erste, was er immer gesagt hat, war Welcome to Paradise. Und das war halt immer so, das war genau das Gegenteil von Paradies, halt dieses winterliche Wetter da, ne? Und der Flughafen in Sheremetyevo, das ist auch ein ganz witziger Fakt. Also dieses Terminal dort war baugleich mit dem Terminal in Hannover. Die mussten irgendwie, weiß nicht, warum das so war, weiß ich nicht. Also, aber die wurden auch anscheinend zur gleichen Zeit so gebaut, irgendwie Ende 70er, Anfang der 80er Jahre. Und aber über die Jahre, sagen wir mal so, hat dieses Wetter und so das Allgemeine dort, diesem Terminal in Moskau, deutlich mehr zugesetzt, als das in Hannover der Fall war. Aber das war lustig, das war halt das baugleiche Terminal da. Ne? Und es war, dann haben wir auch irgendwann mal Übernachtungen dort und in Russland, Hotels zu Sowjetzeiten, da lief das so. Und auch später noch bei einigen, dass du keine Zimmerschlüssel hattest. Also du konntest dein Zimmer nicht abschließen, sondern da saß immer eine meist ältere und auch gerne etwas korpulentere Frau auf dem Flur und hat quasi beobachtet, wer wohin geht und hat dann auch, ja, du darfst da hingehen, so nach dem Motto und dich dann da reingelassen. So. Das ist
Das ist
auch
ja
durchaus strange.
unvorstellbar.
Ja. So war das halt, ne? Und
Vor allem, wenn du es
das.
vergleichst mit heute, da kommst du ja teilweise noch nicht mal auf die Etage ohne so eine Chipkarte
Richtig.
im Aufzug, ne? Das ist ja auch ein
Richtig.
Safety-Faktor, der sich verbessert hat, würde ich sagen.
Ja, genau, ne? Das war halt damals ganz anders. Und dann hatten wir aber ein Hotel, was direkt am Flughafen gelegen war in Moskau. Also das hatte das denn nicht. Das war ein relativ modernes Hotel. Und da gab es dann aber nicht so wirklich toll was zu essen. Also da gab es dann ein Restaurant, aber da kosteten, keine Ahnung, dann Spaghetti Bolognese, dann 25 D-Mark damals noch. Also irgendwie, es war horrend teuer. Dafür gab es dann gleich so eine Table Dance Bar, wo du dann auch hingehen konntest. Also das war schon alles sehr skurril. Und wir sind dann aber gerne in das Flughafenrestaurant gegangen, weil, wie gesagt, das Hotel lag direkt am Flughafen. Und das war auch so eine Zeitreise. Das war so ein riesiges Restaurant mit so ganz dunklen Möbeln und so rotem Plüsch ausgestattet, so sehr sowjetischer Stil, ganz schlecht beleuchtet. So ist man da reingegangen. Und wenn man jetzt die Touristenkarte bestellt hätte, also so, dann hätte man die gleichen Preise bezahlt wie im Hotel. Aber man konnte die Karte für Einheimische bestellen. So, die war dann deutlich billiger. Die hat man auch in Englisch bekommen, warum auch immer. Aber dann hat man halt dafür so vergleichbar, also für die gleichen Spaghetti, dann statt 25 Mark hat man dann 5 Mark bezahlt oder so. Ne? Und das war dann halt eben auch schon wieder, also das war, wie gesagt, vom Ambient her kann man sich das heute gar nicht mehr so vorstellen. Heutzutage ist ja in Russland oder auch hier in der Ukraine sind viele sehr, sehr moderne Sachen oder man findet auch sehr, sehr stylische Läden oder sehr hippe Läden. Das war damals natürlich alles nicht so. Ich kann mich erinnern, wir sind dann nach Moskau reingefahren zum Roten Platz und haben dann was zu essen gesucht und dann haben wir den ersten McDonald's in Russland da gesehen und da sind wir halt dahin gegangen. Da war eine Riesenschlange, ja, die Leute sind da wie verrückt dahin gegangen. Also das ist heute auch alles anders, ne? Aber das war schon eine sehr spannende Zeit damals in Russland.
Das glaube ich sofort. Aber da interessiert mich noch deine Meinung so zu den Städten. Wir haben ja vor allem in den letzten ja, 20 Jahren ganz, ganz viel Globalisierung und Standardisierung bekommen. Und mich würde mal so interessieren, wie du das wahrnimmst, weil ich habe so das Gefühl, egal in welche moderne Stadt du heutzutage kommst, es ist fast überall gleich. Du hast überall die gleichen ja, Foodketten, ne, überall ist irgendein McDonald's, Burger King oder KFC oder wie sie nicht alle heißen, gibt's ja alles Mögliche. Und ich finde, es ist mittlerweile tatsächlich schwierig, so ein bisschen was klassisch Einheimisches, Individuelles zu finden, weißt du, was du sonst nirgendwo anders kriegst. Findest du das, ist es nur mein Empfinden oder findest du, es war damals anders? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also das war definitiv anders und das geht schon in die Richtung. Also das beobachte ich in ganz vielen Städten, also angefangen von Klamottengeschäften, dass du halt in Innenstädten in Deutschland, aber auch in Europa oder auch weltweit, du kannst beim H&M in New York das gleiche kaufen wie beim H&M in Meppen. Ja, also das ist ja schon absurd eigentlich so, wenn man das so überlegt. Ja? Und das sieht man eben auch und auch Restaurantketten. Mir ist aufgefallen, wenn die Städte jetzt nicht so sehr oder nicht so viele reiche Menschen haben wie vielleicht in Westeuropa, so wie jetzt hier in Kiew, dann hat man auch eher alternative oder eher einheimische Läden, die sich dann noch halten können. Und oftmals ist, glaube ich, das Problem in größeren Städten, in sehr reichen Ländern, dass diese kleinen Läden einfach verdrängt werden von Ketten, weil die in der Lage sind, höhere Preise zu zahlen, vermutlich, oder ich weiß es nicht. Und das beobachte ich definitiv. Das war früher anders, ja.
Also da war es eher der Standard, dass man was Einheimisches, was man noch nicht kannte, wo man sich überraschen lassen konnte, gesehen hat und einfach mal probiert hat.
Ja, genau. Und das war natürlich, da gerade dann vielleicht das andere Problem, dass man Hunger hatte und man war jetzt, also es gab vielleicht nur eine einheimische Speisekarte. Also jetzt hier in kyrillischen Buchstaben oder wenn es weiß ich nicht, in Spanien war. Die Städte waren ja auch nicht touristisch so ausgebildet. Also wenn ich vor 25 Jahren daran denke, in Bilbao, da gab es halt nicht so sehr viele Touristen, die da hingeflogen sind. Und dann gab es in der Regel nur eine spanische Speisekarte, also keine englische oder irgendwas. Und da musste man erstmal wissen, was man überhaupt wollte und also da irgendwie sich versuchen zu, mit der Kommunikation das alles hinzubekommen. Und es gab ja noch das Problem, dass es diese verschiedenen Währungen gab. Also man musste dann auch nochmal wieder umrechnen, was es dann eigentlich kostet und so. Das waren die Voraussetzungen oder die Herausforderungen waren halt andere irgendwie als heute. Heute ist doch alles sehr ja, sehr globalisiert, muss man sagen.
Ja, vor allem heute solche Probleme mit der Speisekarte, ist mit Google halt gar kein Problem. Entweder gibst du das,
Ja.
ist ja schon oldschool, das einzugeben in Google. Es gibt ja mittlerweile auch eine App davon, die dir dann in Echtzeit sozusagen die Schrift übersetzt und so weiter. Und ist
Richtig.
eigentlich ziemlich einfach geworden. Wie war denn das dann damals? Habt ihr euch dann an der Rezeption eine Währungskarte geben lassen, die ihr dabei hattet? Und dann habt ihr das so im Kopf überschlagen, wie viel
Du, ja,
D-Mark
genau.
so und so viel ist?
Genau. Genau, also das ging ja damit los. Du hast, also ein Vorteil ist, du hast eine Crewkarte, so eine Kreditkarte gehabt. Mit der konntest du dann in den unterschiedlichen Ländern quasi als Kreditkarte Geld abheben im Hotel. Und was du nicht ausgegeben hast, auch wieder zurückgeben. Trotzdem hast du dann auf deine Layover-Info, also auf diesen, hast du so ein DIN A5-Blättchen gehabt, wo so Kollegen so Tipps reingeschrieben haben oder wo auch drin stand, welcher Bus dich wann zum Flughafen fährt und so weiter. Also wie das mit der Abholung läuft. Da stand dann auch der Wechselkurs, also der stand da nicht drin, den musstest du dann aus einer Liste, die jeden Tag aktualisiert da aushing, quasi eintragen, damit du wusstest, ah, okay, eine D-Mark sind 80 Peseten oder 78 Peseten, ja. Und dann konntest du damit dann dahin gehen und da musstest du das, du hattest ja auch kein Handy, Taschenrechner irgendwie, nur wenn du jetzt in diesem Restaurant warst und dann hattest du eine Rechnung von, weiß ich nicht, von 850 Peseten oder so. Dann wusstest du ja, okay, das hat ungefähr 12 Mark gekostet, dieses Essen oder dieses kostet so, ne? Also, so musstest du dann halt da versuchen, da hinzukommen. Aber du musstest ja auch erstmal wissen, was das ist. Und in der Regel haben die Leute da dann zum Beispiel in Bilbao ja auch nicht unbedingt Englisch gesprochen. Und wenn man selber kein Spanisch sprach, ja, das war dann alles nicht so ganz einfach. Irgendwie hat das immer geklappt. Und es war ja auch, das ist ja auch schön. Und dann lernst du ja so auch das Land oder lernst es dann auch, ja, das kennen, ja. Und ist wirklich etwas Einheimisches. Heutzutage ist es ja immer schwieriger, was du ja sagtest, wirklich was Einheimisches zu bekommen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich versuche auch immer wirklich dann einen kleinen, ausgefallenen Laden, der aussieht, als wäre was Besonderes, den ich sonst woanders nicht sehen würde, zu erwischen. Weil, ja, wie du gesagt hast, ich verstehe auch die Kollegen nicht, die im Ausland dann in einen H&M oder in einen Zara oder so gehen, ja, wo ich mir denke so, das kannst du auch zu Hause machen, was verschwendest du die wertvolle Zeit in dieser neuen Stadt hier beim Shoppen? Also da muss ich echt vor allem an die Kolleginnen draußen fragen, also ich verstehe es ja in USA, so ein Victoria's Secret oder so, da hat man ja wirklich viel mehr Auswahl und so und alles Mögliche. Und man kriegt auch Produkte, die kriegt man daheim einfach nicht. Da würde ich das genauso machen, aber ja, in diese normalen Ketten, das würde ich zu Hause machen, wenn ich sonst eh nichts zu tun habe und sonst würde ich mir da lieber ja, schöne Plätze anschauen.
Ja, würde ich auch so sehen. Aber es gibt viele Tiere in Gottes Zoo. Insofern, es gibt so viele verschiedene Menschen. Ich habe schon so viel. Ich habe auch mal einen Kollegen erlebt, der ist im Layover grundsätzlich zu McDonald's gegangen. Und
Okay.
egal, wo du warst, ne? Und ja, nee, er fand, das schmeckt ihm am besten. Ne? Also, ich meine, jeder macht ja, was er macht, ja. Also früher haben Leute sind abends nicht mit zum Essen gekommen, weil sie gute Zeiten, schlechte Zeiten schauen wollen. Und heute machen sie irgendwas anderes, keine Ahnung, ja.
Hat man das teilweise im Ausland empfangen?
Ja, das ist ja heute noch so. Also ich nutze ja den Fernseher in der Regel überhaupt nicht im Hotelzimmer, aber es ist ja heute noch so. Wenn du den Fernseher einschaltest, dass du im Ausland immer noch ein oder zwei deutsche Programme hast. Und eigentlich ist es ganz lustig nachzuschauen, welche Programme dieser Sender da wohl eingespeichert hat. Weil da kommen manchmal wirklich, also das eine Hotel hat dann nur Vox Austria, also diese österreichische Variante von Vox. Oder ein Sender hatte dann nur ZDF Neo, also ein Hotel, ich weiß nicht mehr, welches es war. Aber es gab eben auch Hotels, die nur RTL hatten oder so. Und dann haben dann manche auch dann teilweise ihre Layover danach gelegt, dass sie da den RTL gucken. Also wie gesagt, es ist aber mal genauso wie, das fiel mir letztens auch wieder ein. Es gab ja früher keine Handys so. Und wenn so der Kapitän dann mit seiner Frau telefonieren wollte, dann war das ja gar nicht so einfach, weil, wie gesagt, Handy gab es nicht. Also jetzt aus dem Hotel die Frau anrufen war blöd, weil das halt sehr teuer war. Wenn du aus dem Hotel telefoniert hast, dann hat das irgendwie immer 3 Mark gekostet. Also hat die
Pro
Frau zu
Minute?
Hause eine Liste. Ja, genau. Es war also sehr teuer aus dem Hotel da zu telefonieren. Also hat die Frau zu Hause eine Liste gehabt. Das ist kein Einzelfall, das war also bei vielen Kollegen so, mit den Hotels und den Telefonnummern. Und dann haben sie eine Zeit ausgemacht, jeden Tag. Also wusste er, es ist eine Frühtour. Das heißt, er ist auf jeden Fall um 17.30 Uhr im Zimmer, hat da zu sein. Danach kann er dann was essen. So, und dann ruft sie um 17.30 Uhr an. Ja, und dann hat er da gesessen, dann haben sie dann telefoniert. Ja, weil wenn der jemand anders im Hotel anruft, hat es ja nichts gekostet. Oder nur diese normale, das, was es halt normal gekostet hat. Ne?
Ja.
Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, also diese Art der Kommunikation, also wirklich. Mittlerweile gibt es ja Hotels, die gar keine Telefone mehr auf den Zimmern haben.
Ja, absolut. Ich hatte letztens aber ein Hotel, das hat so ein Telefon gehabt und es sollte den Anschein machen, als hätte es so einen klassischen Hörer mit Kabel, aber es war schnurlos, aber trotzdem so ein Hörer, den man reinlegen kann, weißt du?
Ja,
und,
ja.
Und dann hatte ich einen Wake-up-Call und ich hebe halt den Hörer ab, wie ich es gewohnt bin, aber das Telefon klingelt weiter und ich gucke überall und ich finde aber keinen Abnehmen-Knopf, ja, und dann lege ich wieder auf und eine Minute später kommt wieder ein Wake-up-Call und ich habe bis heute nicht rausgefunden, wie ich diesen Wake-up-Call hätte bestätigen sollen, aber...
Ja, das ist, die Wake-up-Calls in Hotels ist sowieso spannend, also meistens ist es am Telefon, ich stelle mir immer einen Wake-up-Call vor dem Hotel-Wake-up-Call, weil du ja nie weißt, wie laut das Telefon klingelt oder wie der überhaupt ist. Es gibt auch Hotels, wo der Fernseher angeht und dann auch gleich in einer richtig respektablen Lautstärke. Und also das, und wie gesagt, dieses Klingeln, das kann dann sein, dass dir das richtig aus dem Schlaf reißt. Deswegen stelle ich lieber meinen Weckruf oder meinen Klingelton dann mit dem Handy ein und 5 Minuten oder 10 Minuten vor dem richtigen Wake-up-Call, dann bin ich da nicht so im Schock.
Ja. Ich stelle mir auch immer meinen eigenen Wecker, weil ich glaube, in meinen 5 Jahren, die ich jetzt dabei bin, ist es mir nur ein- oder zweimal passiert, dass mein Flug delayed wurde und ich sozusagen hätte länger schlafen können, sonst hat das immer gepasst. Ja. Und für die Einzelfälle, da ist mir das dann auch egal. Also
ja, definitiv. Also das hier ist es ja immer so, ich bin ja gerade in Kiew, wie gesagt, hier ist ja eine Stunde Zeitverschiebung zu Deutschland und diese eine Stunde Zeitverschiebung ist eigentlich immer das Schwierigste überhaupt. Wenn man so, keine Ahnung, New York ist, hat man 6 Stunden Zeitverschiebung oder Los Angeles sind es 9. Das kriegt man ja alles hin. Aber bei dieser einen Stunde, wenn es darum geht, wann ist der Pickup-Call? Ja, der ist um 5 Uhr, ist der Pickup. Und war das jetzt lokale Zeit oder deutsche Zeit? Da muss man so oft wieder sich konzentrieren. Wie war denn das noch genau? Wo habe ich das nochmal aufgeschrieben? Und in Los Angeles, da kannst du das halt nicht verwechseln, weil bei 9 Stunden Zeitunterschied, da würde das auffallen, wenn du da die Ortszeit und die deutsche Zeit verwechselt hättest.
Ja, auf jeden Fall. Aber eine Frage habe ich dann tatsächlich noch zu deiner Russland-Story vom Anfang mit dem unfassbar schlimmen Schneesturm, Wetter und alles Mögliche. ich meine, du warst jetzt auch längere Zeit Co-Pilot und bist jetzt auch schon ein paar Jahre Kapitän. Wie ist das denn jetzt, wenn ihr da einen Turnaround habt in so einem Land, Schneesturm, Regen, Wind, alles Mögliche? Wie war das früher, als du Co-Pilot warst? War das dann wirklich so, dass bei schlechtem Wetter der Kapitän einfach gesagt hat, komm, du machst jetzt den Auszeitcheck? Und wie handhabst du das heute als Kapitän? Gehst du trotzdem raus oder delegierst du es auch ab?
Sagen wir mal so, also es gab früher schon die Kollegen, die den, also in der Regel ist ja so, der Pilot Flying, der das eine Leg hin hat, ist dann der Pilot Monitoring auf dem anderen Leg. Und der Pilot Monitoring muss immer den Outside-Check machen, logischerweise. Also, ne? Und es gab schon früher sicherlich Kollegen, die das Wetter danach ausgesucht haben oder beziehungsweise die Verteilung, wann sie welchen Flug sie machen wollen und welchen Outside-Check sie machen wollen, danach ausgesucht haben, wie das Wetter ist. Aber ich mache das heute sehr fair. Also mir geht es um die Flüge und ich mache ja auch Ausbildung. Deswegen mache ich das, egal wie das Wetter ist, ist ja überhaupt kein Problem. Aber es ist witzig, das passt auch dazu, weil ich hatte mal eine interessante Erfahrung auf diesem Flug von Hamburg über Berlin nach Moskau, auch was so den Outside-Check anging. Und zwar war das so, dass das Winter war wieder mal, aber es war sehr gutes Wetter. Es war so klarer Himmel, aber es war sehr kalt. Also in Berlin waren es minus 16 Grad. Oh. Und in Moskau waren es minus 21 Grad.
Ach du Heilige.
Aber es war strahlender Sonnenschein. So, ich bin da hingeflogen und saß im Cockpit halt im kurzen Hemd, weil das im Cockpit halt warm war. Die 737 hat ja auch ein recht kleines Cockpit. So sind wir da hingebraten und dann waren wir da und der Kapitän sollte zurückfliegen nach Berlin. Und ich dann wieder nach, also wir haben das irgendwie so aufgeteilt. Also ich war dran mit dem Outside-Check und hatte dann den Outside-Check, weil mir so warm war, gedacht in Moskau, ach, mache ich einfach im kurzen Hemd. Und bin halt im kurzen Hemd da, diese 5 Minuten um den Flieger rum. Und die haben mich auch alle angeguckt, als ob ich nicht ganz dicht wäre. Also draußen die Loder, und sie hatten ja alle dicke Jacken an und Pelzmützen und so weiter, ne? Da musstest du dann auch immer noch, wenn du den Outside-Check machen wolltest, musstest du deinen Reisepass und den Lufthansa-Ausweis der Frau oben geben, bevor du die Treppe runtergegangen bist, also der Zollbeamtin. Nicht, dass du heimlich einreist hier nach Russland, ne, als wenn diese Gefahr bestehen hätte, mit bestehen können. Aber na, auf jeden Fall, also ich nach 5 Minuten wieder drin, das reichte dann auch. Da wurde es dann auch schon echt kalt. Und dann war ich da und der Kapitän sah das und er fühlte sich anscheinend jetzt herausgefordert, weil er flog den ganzen Tag mit so einer Strickjacke. Und als er in Berlin den Outside-Check machen musste bei Sonnenschein und 16 Grad, da hat er dann für den Outside-Check extra seine Strickjacke ausgezogen, um sie dann auch im kurzen Hemd zu machen. Also ich muss an diese Geschichte, ich treffe den Kapitän hin und wieder nochmal, ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnern kann, aber ich muss jedes Mal daran denken, wenn ich ihn sehe. Dann. Also das war auch lustig. Also aber dieses, also deswegen das zu dem Outside-Check, was mir auch gerade noch einfällt, in Moskau war auch in den, wie gesagt, in den 90er Jahren das ganze Prozedere bei diesem Winterwetter, also wenn die Landebahn zum Beispiel enteist war, ne, dann darf man ja kein Salz nehmen, um die da frei zu machen, weil die Flugzeuge dann ja sehr stark rosten würden. Und dann würde man heute ja irgendwie so bestimmte Säuren, so Ameisensäuren, ich weiß es nicht genau, aber bestimmte Säuren würde man nehmen oder nimmt man. Und damals kamen die auf die Idee, lass uns doch mal so alte MiG-Triebwerke nehmen und die schrauben wir auf so einen alten russischen LKW und damit fahren wir dann über die Landebahn und machen die halt, so haben die das halt gemacht, ne?
Also haben das einfach weggeblasen oder was?
Ja, und das halt aufgeheizt, ja. Aber das hat natürlich nicht wirklich funktioniert. Das war natürlich höllenlaut und allein, also diese ganze Konstruktion schon so gefährlich. Aber das haben die halt damals gemacht und dann war das halt also vermeintlich dann so geräumt. Oder dieser ganze Teerbelag war ja auch sehr uneben. Das war schon alles wirklich abenteuerlich. Und oder auch, wenn das Flugzeug enteist wurde, dann stand, das Bild werde ich auch nicht vergessen, dann steht der Enteiser da damals und hat so diese Kanone, mit der er den Schnee da vom Flügel spült und hat dabei eine Zigarette im Mundwinkel. Das war also in den 90er Jahren nicht unbedingt unüblich. Er stand da im Schnee und also kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen.
Ich muss mir das gerade wirklich bildlich vorstellen, vor Augen, ja. so ein alter LKW mit einem alten Düsentriebwerk drauf und das soll dann den Schnee auf der Bahn wegschmelzen.
Es wäre ungefähr so, als wenn du im Winter den Gehweg mit einem Flammenwerfer freimachst.
Ja.
So ähnlich, ja.
Ja, vor allem, ich meine, dann schmilzt das halt und dann hast du halt Wasser auf der Bahn und dann fährst du halt weg und 5 Minuten später ist das dann halt zu Glatteis gefroren.
Ja,
ne? Also
zum Beispiel.
Ist ja fast noch gefährlicher.
Ja, oder eben du beschädigst ja auch den Teerbelag, wenn du mit diesem Triebwerk da immer drauf brennst. Ja, also wie gesagt, es war schon sehr abenteuerlich.
Also ich glaube, ich muss das gleich, also wenn ich auf Google das müssen wir googeln. Und irgendwie.
Ja, ich habe es auch noch nicht gegoogelt, aber ich habe es ja live gesehen, deswegen.
Also ich hoffe, ich finde ein Bild dazu, weil das ja wirklich das ist der Hammer.
Ich werde auch gleich mal gucken, das ist eine gute Idee. Ich habe das auch noch nicht gegoogelt.
Ich weiß schon, wie die Folge hier heißen wird. Ausgeraubt in Marseille und Flammenwerfer auf der Runway.
Ja, genau.
Nee, Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, das war noch jetzt mal, wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten rum. Das ist so ein super lustiges Ende für diese Folge.
Sehr cool, ja.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Also immer wieder von den Geschichten, die du erzählst. Ich sitze dann teilweise da mit der Kinnlade offen und total gespannt. Ich hoffe, den Zuhörern geht's genauso. Schreibt uns doch gerne einen Kommentar oder eine Nachricht, Feedback dazu, wenn euch das gefällt. Ich quatsche immer wieder gern mit dir und höre super, super gern zu.
Und, ja, umgekehrt genauso. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich bei euch sein darf.
Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Sehr gut. Ja, in dem Sinne würde ich dann sagen, können wir die Folge ausleiten. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir machen das immer wieder mal. Und ja, schaut auf jeden Fall auf Klaus Instagram vorbei, Quax747. Er hat echt immer richtig coole Bilder vom Fliegen, vom Layover, auch vom Simulator. Und ja, dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Alles klar, auf jeden Fall, Mike. Schöne Grüße hier aus Kiew und alles Gute und schöne Grüße an die Crews da draußen.
Jo, dann bis zum nächsten Mal und always happy landings.